Hallo bei Irgendwas mit Menschen, dem Podcast rund um die Themen soziale Arbeit und Medien.
Es gibt so viele Menschen, wovon erkenntlich viele fremden Menschen Liebe schenken, ohne an Profit zu denken. Menschen dienen Menschen in Krisen und vielen Momenten. Menschen wenden sich Menschen zu, wenn sie frieren. Menschen spenden für Menschen, Menschen erziehen Menschen.
Ja, dann ein Glück, dass Menschen ihre Kraft nicht nur für Krieg verschwenden. Praxis. Ich sitze hier bei Scholz und Volkmar, einer Werbeagentur in Wiesbaden, zusammen mit Nana Weyer. Hallo.
Hallo.
Wir sitzen hier, weil ich auf euer Projekt Kiezkaufhaus aufmerksam geworden bin. Ich habe es schon angekündigt, dass wir heute sprechen. Und vielleicht stellst du dich erstmal kurz vor. Wer bist du? Was ist das Projekt Kiezkaufhaus?
Also mein Name ist Nana Bayer und ich arbeite hier bei Scholz und Volkmar in der Nachhaltigkeitsabteilung, also wie die Creating Shared Value. Da geht es im weiteren Sinne darum, dass man die Ziele von Unternehmen, also Marketing-Verkaufsziele, kombiniert mit sozialen Zielen der Gesellschaft. Und wir haben innerhalb von der Abteilung entwickeln wir immer wieder eigene Produkte und eigene Ideen. Und da kamen wir dann irgendwann auch auf die Idee zu sagen, dass E-Commerce ja die Wachstumsbranche schlechthin ist. Und das haben wir auch bemerkt an den unendlich vielen Kartons der Mitarbeiter, die immer wieder im Office gelandet sind, halt gerade auch vor Weihnachten dann vermehrt. Und man sich dann natürlich, wenn man so ein bisschen überlegt hat, ja, wie ist denn das, die Pakete, die kommen irgendwie aus irgendwelchen Lagern, werden die über die Autobahn gekarrt und verpackt und hin und her. Und dann überlegt man sich, wie groß der ökologische Rucksack von so einer Sendung ist. Und es ist natürlich ziemlich hoch. Und gleichzeitig sieht man dann unten in der Stadt immer den einen oder anderen netten kleinen Laden sterben, weil dann doch es viel bequemer ist, im Internet zu kaufen. Was auch ganz logisch ist, weil man kann halt orts- und zeitunabhängig einfach seine Besorgungen machen und muss nicht vor 18.30 Uhr nochmal runter in die Stadt laufen. Da kamen wir dann eben drauf, dass es der einfachste Schluss wäre, den Komfort des E-Commerce zu verbinden mit dem Einkaufen in der Stadt, und haben uns Kiezkaufhaus ausgedacht. Also was ist das? Das ist so eine Local Commerce. Inzwischen gibt es dafür auch einen Begriff, Plattform. Da kann man bei den Läden, die es hier in Wiesbaden gibt, die Produkte auswählen, in den Warenkorb legen. Man kann sich einen gemischten Warenkorb machen. Das bedeutet, ich kann im Käseladen einkaufen. Und aber auch im Blumen- und im Buchladen und, weiß ich nicht, im Schokoladenladen, wie auch immer. Kann in verschiedene Läden eingehen. Dann fährt ein Fahrer rum, geht in die einzelnen Läden, sammelt alles für mich ein und bringt mir nach Hause eine konsolidierte Warentasche mit nur einer Rechnung. Also sprich, der geht in dem Fall jetzt in 4 Läden für mich. Mhm. Bezahlt sozusagen jedes Mal für mich und ich bezahle ihn dann nur einmal. Also ein Wahnsinnskomfort. Und genau, das ist das Prinzip. Was jetzt natürlich bei uns noch ein bisschen anders ist als bei anderen, ist, dass wir ausschließlich mit Fahrrädern unterwegs sind. Das sind so größere Cargo-Bikes, vielleicht hast du die auch gesehen unten im Eingang. Da passt auch relativ viel rein in die Kiste, und toll ist es natürlich auch in der Innenstadt, weil wir nicht irgendwie in zweiter Reihe parken müssen oder sonst wie kleine Lieferwägen, sondern da tatsächlich passen wir auf jeden Radweg und können auch vor jeder Haustür ganz gut halten.
Mhm. Super. Jetzt hast du eben ein Wort oder mehrere Begriffe genannt, wo wir, glaube ich, nochmal Übersetzungsleistung tun müssen. Tun. Ja. Tun sagt man nicht, ne?
Wir übersetzen müssen.
Übersetzen müssen. So, danke. Einmal E-Commerce. Ich glaube, wir müssen es nochmal klären. Und das andere, Shared Value.
Okay, ja, gerne. Also fangen wir mit dem Shared Value an. Und zwar geht es darum, jede Firma, also jedes Unternehmen hat natürlich das Ziel, Gewinne zu machen, um seine Mitarbeiter und sein eigenes Produkt und so weiter zu entwickeln. Jetzt ist es aber inzwischen ja so geworden, dass über dieses Shareholder-Value-Prinzip nicht mehr geguckt wird, was tut der Gesellschaft gut und meiner Firma nur, sondern was ist gut für meine Shareholder, also den höchsten Gewinn, den ich irgendwo rausziehen kann. Und bei dem Shared-Value-Prinzip, das nimmt das Shareholder-Prinzip sozusagen zurück und sagt, nee, es geht nicht darum, dass es den Shareholdern gut geht, also denjenigen, die mal da ein bisschen Geld reingegeben haben, sondern es geht darum, dass die Firma gesund bleibt, denn ohne die Firma kann man auch insgesamt dieses ganze Wirtschaft nicht weitermachen, aber gleichzeitig auf der anderen Seite auch immer ein Stückchen der Gesellschaft zurückgegeben werden muss. Also dass in dem Produkt, was verkauft wird oder in der Dienstleistung, die verkauft wird, dass da immer noch ein Nutzen für die Gesellschaft oder für die Umwelt oder sonst etwas drin ist, weil das kommt von einem Wirtschaftstheoretiker, der eben auch dieses Shareholder-Prinzip mitentwickelt hat und dann im hohen Alter sich das gedreht hat, der auch sagt, dass langfristig Unternehmen, die nicht an die Gesellschaft mitdenken, nicht überleben können. Also so die Theorie.
E-Commerce, Online-Handel.
Genau, also alles, was man Shopping im Internet nennt man E-Commerce. Oder nicht nur im Internet, sondern auch mit Mobile Phones und so weiter.
Das heißt, um es zu verstehen, ich sitze zu Hause, surf eure Webseite an, sehe eine Produktpalette von Schokolade angefangen bis zu Obst und Kartoffeln vom Bauer Hermann nebenan, klicke mir das zusammen in einen virtuellen Warenkorb, drücke auf Bezahlen und Kaufen und dann ist für mich alles erstmal getan. Zu mir kommt ein Fahrer, der mir alles, was ich reingelegt habe, in den Warenkorb von den lokalen Unternehmen nach Hause bringt.
Ja, also fast genauso. Tatsächlich haben wir es so gemacht, weil wir gedacht haben, was ist denn das Besondere am Einkaufen in der Stadt? Ist ja so ein bisschen, dass man auch von Laden zu Laden geht. Also das ist nicht ein Department Store, den ich reingehe und ich kriege alles in einem Laden, sondern ich gehe halt in den Käseladen, dann in den Gewürzladen, dann in den Uhrenladen und so weiter. Und das wollten wir auch so ein bisschen übersetzen ins Internet, weshalb wir dann gesagt haben, gut, bei uns geht man auch von Laden zu Laden. Das heißt, ich weiß, ich kaufe meinen Käse in der Bergkäsestation, denn dort finde ich ihn am leckersten. Also gehe ich halt ins Kiezkaufhaus in die Bergkäsestation, wenn ich Käse will. Aber wenn ich ein Buch will, dann gehe ich dann logischerweise in einen meiner Lieblingsbuchläden, die dann zum Beispiel auch im Kiezkaufhaus sind. Also das heißt, man hat nicht, wie normalerweise hat man ja einfach Produktkategorien. Ich gehe in die Kategorie T-Shirts und dann suche ich mir die T-Shirt-Farbe aus und so. Und da ist es eher so, ich suche mir erst den Laden aus und dann suche ich mir die Produkte aus. Genau, dann lege ich die alle in meinen Warenkorb, schicke das ab. Und das Tolle ist, wenn ich bis 13 Uhr bestelle, kriege ich die Sachen noch am selben Tag ab 16 Uhr geliefert. Das heißt, ich habe auch noch einen Vorteil gegenüber, würde ich das jetzt bei einem von den bekannten Online-Plattformen bestellen. Denn wenn ich jetzt ein Buch bestelle, es gibt Buchpreisbindung, überall kosten die gleich viel. Dann, wenn ich das übers Kiezkaufhaus bestelle, kann ich Glück haben und kriege es noch am gleichen Tag, wenn es vorrätig ist oder spätestens am nächsten Tag. Denn alle greifen da ja immer auf das selbe System zurück. Also das haben die ja ganz gut organisiert inzwischen. Und ich glaube.
Verstanden. Das heißt, ja, es sind Wiesbadener Shops abgebildet, in die gehe ich auf eure Webseite und klicke mir zusammen, was ich brauche.
Genau,
richtig. Super. Jetzt hast du schon angesprochen, das ist ein anderer Ansatz als der Shareholder-Ansatz, also Anteilseigner oder ja Leute, die Geld in das Unternehmen gesteckt haben, die zu bedienen, die zu befriedigen. Kannst du vielleicht konkreter machen, was für Ziele ihr mit diesem Projekt verfolgt, ganz konkret?
Mit dem Kiezkaufhaus-Projekt jetzt? Ja, auf jeden Fall. Also es geht uns auf der einen Seite ganz darum zu zeigen, dass man mit dem Medium Internet, Digitalisierung, wird ja vom Handel immer so ein bisschen als, oh je, das böse Internet macht uns den Handel kaputt und so gesehen. Da wollen wir auf der einen Seite zeigen, nein, es ist nicht das böse Internet, sondern nutzt es bitte für euch und macht selber was draus, denn die Digitalisierung passiert und die ist auch nicht böse und die ist auch nicht gut, sondern sie ist da und da muss man einfach oder will auch mitgehen. Und das ist so die eine Sache, dass wir sagen, das, was es gibt, soll man sich zunutze machen. Und das andere ist halt, dass uns ist ganz stark gelegen an innerstädtischem Leben, also einfach Urbanität und ein großer Teil davon ist natürlich auch die Diversität des Einzelhandels und geht die verloren, ist es schade für die Innenstadt und deswegen ist es zum Beispiel auch so, dass wir im Kiezkaufhaus häufig Veranstaltungen machen, also so Sommerfeste oder Weihnachtsmärkte oder wir hatten auch ein Dreivierteljahr einen Pop-Up-Store unten in der Wilhelmstraße, da haben wir super viele Tastings gemacht und auch so Gesprächsabende zum Thema eben Mobilität in der Stadt, alle diese Sachen, also wir wollen tatsächlich zeigen, dass es eine Alternative zu den multinationalen, von fern gesteuerten Konzernen gibt, sondern dass wir wieder lokaler werden sollten, um die Innenstädte wieder lebenswerter zu machen, so unsere Theorie.
Das heißt, ich erkläre vielleicht kurz, warum wir auch sprechen. Ich habe das Projekt gesehen und habe gedacht, das ist doch klasse, das ist doch klasse. Warum macht sich nicht auch soziale Arbeit das zunutze, was die Digitalisierung voranbringt? Ja, und vielleicht kommen wir später noch bei der Zuhörerfrage. Es kam eine Zuhörerfrage drauf zu sprechen. Jetzt ist das ein Riesenprojekt mit einem Mammutaufwand, so hört es sich zumindest an, was alles hinten dran steckt. Angefangen von der Programmierung des Shops, Öffentlichkeitsarbeit, aber auch Organisation der Mitarbeitenden. Man muss die Einzelhändler überzeugen, mitzumachen, da einzusteigen. Kannst du vielleicht sagen, welche positiven und negativen Erfahrungen bei so einem großen Projekt gemacht hast, beziehungsweise aus welchen Fehlern hast du lernen dürfen?
Ja, das ist ganz gut. Also da gibt es diese verschiedenen Phasen, also von man hat eine Idee, fängt an irgendwie die umzusetzen und so weiter. Und tatsächlich ganz zu Beginn, als wir dann gesagt haben, ja, wir machen das jetzt und wir gehen dann wirklich live damit und so, war uns nicht bewusst, wie viel manueller Aufwand mit, ich sag jetzt irgendwelchen Butterpaketen und so weiter, wie am Ende dann doch haben werden. Also wir haben deutlich unterschätzt den logistischen Aufwand. Mhm. Wir haben immer gesagt, ah ja, dann haben wir einen Partner, der macht die Logistik und wunderbar. Aber das war dann doch doch deutlich komplexer, als wir uns das vorgestellt hatten. Also das nicht zu Unrecht gibt es so große Logistikunternehmen, die sich darauf spezialisiert haben. Andererseits war es vielleicht auch gar nicht so blöd, denn hätten wir es von Anfang an gemusst, hätten wir es vielleicht nicht gemacht oder so. Ich glaube, das geht fast allen so, die mal so etwas gestartet haben. Und andere Fehler.
Oder so Learnings, die du mitgenommen hast.
Ja, also was wir schon bemerkt haben, also es gibt noch eine interessante Sache. Wir haben anfangs ein anderes Finanzierungsmodell gehabt. Mhm. Wir dachten, wir bräuchten weniger Geld, als wir dann in Wirklichkeit doch brauchten, um das am Laufen zu halten. Wir hatten immer ab 50 Euro Warenkorb, ist die Lieferung lieferkostenfrei. Mhm. Das hat sich aber nicht gerechnet. Das heißt, wir mussten das ändern und dann haben wir gesagt, alles klar, ist ja auch richtig. Denn jede Dienstleistung muss auch bezahlt werden. Die hat ja auch einen Preis. Also da ist jemand unterwegs, der geht in 4 Läden und bringt mir das nach Hause und so. Das muss natürlich auch bezahlt werden. Also haben wir gesagt, ab sofort kostet jede Lieferung 5 Euro, egal wie hoch der Warenwert ist. Mhm. Und wenn es weiter weg ist, auch etwas mehr. Und das hat einen riesigen Einbruch gegeben bei unseren Bestellzahlen und so. Und wir haben echt eine Weile gebraucht, um uns davon zu erholen. Und auch selber dieses Selbstverständnis zu bekommen, dass es heißt, nee, eine Dienstleistung kann man mit gutem Recht sagen, ja, wir sind es wert. Also man muss dafür so viel bezahlen. Stimmt, das ist teuer, aber die Dienstleistung ist es auch wert. Und das wäre zum Beispiel so ein Aspekt, den man, glaube ich, so ein bisschen übertragen kann, dass man tatsächlich immer sagt, meine Arbeit, auch wenn das so ein bisschen von der Umwelt versaut wurde, also zum Beispiel im E-Commerce ist es ja so, fast alles wird lieferkostenfrei versendet und fast alles wird auch lieferkostenfrei wieder retourniert. Deswegen kommen wir auf Retourenquoten von irgendwie 40-50%, je nach Branche, was unglaublich ist. Und da sich dagegen zu stellen und zu sagen, nee, das, also die preisen das ja woanders ein, die sind halt nur nicht sichtbar, die Preise. Aber wenn man seine Sachen transparent macht, so wie wir das machen, wir versuchen so transparent wie möglich zu sein, dann kann man auch ruhig sagen, nee, es ist eine Dienstleistung und wir wollen auch, dass Dienstleistungen gewürdigt werden. Der Fahrer ist unterwegs, der kommt dann zu Ihnen nach Hause und so weiter. Und das verstehen auch alle, nur dann, dass diese Hook zwischen, ich habe es verstanden und ich bin bereit, es zu bezahlen, ist dann natürlich nochmal ein kleiner.
Und wie habt ihr es geschafft? Dann vielleicht Kunden, die erst abgesprungen sind und dann wieder drauf gekommen sind, die wieder zurückzuholen. Ist es gelungen? Und wenn ja, wie? Kannst du das verraten?
Also es ist auf jeden Fall gelungen. Wir haben einfach gemerkt, dass etwas passiert ist, was aber ja auch positiv ist, dass teilweise weniger bestellt, also weniger häufig, aber dafür halt dann in größeren Mengen bestellt wurde. Was wir wiederum, also aus der Umweltsicht, also wir machen das Ganze natürlich auch, um so ein bisschen zu zeigen, wie kann Mobilität in der Zukunft funktionieren. Und dazu gehört ja zum Beispiel auch, dass das Cargo Bike halt in dem Mobilitätskontext eine wichtige Rolle spielt. Und innerhalb von diesem ganzen Logistikthema ist es halt auch so, Lieferungen müssen eigentlich was kosten. Also meiner Meinung nach müsste es ein Gesetz geben, was heißt, es darf keine kostenfreien Lieferungen geben, denn dann wird es weniger Lieferungen geben, dafür werden die besser gebündelt. Mhm. In dem Moment, in dem ich halt für jede Lieferung 3 oder 5 Euro bezahle, bin ich halt nicht so blöd und bestelle jeden Tag was, sondern mache das halt einmal in der Woche, was dann am Ende natürlich auch dem Verkehrskollaps entgegenwirkt. Und deswegen finde ich, solche Sachen müssten tatsächlich gesetzlich geregelt werden. Und das wäre dann eben auch fair für alle und gut für die Innenstadt auch wieder.
Mhm. Danke. Jetzt ist eine Zuhörerfrage reingekommen. Und zwar hat mir jemand geschrieben bei Facebook, dass er findet, das ist ein super tolles Projekt. Und er hat gemeint, es wäre auch total anschlussfähig an Felder der sozialen Arbeit, nämlich er hat dann an Sozialarbeit mit älteren Menschen gedacht, wo er noch gesehen hat, okay, da gibt es noch die Hürde, dass sie nicht so affin sind, vielleicht nicht einen Online-Shop verstehen sofort. Und er fragt ganz klar, rechnet sich euer Projekt? Das ist das eine. Und wie finanziert ihr euch?
Also ganz kurz nochmal auf den mit den älteren Menschen zusammen. Wir haben da verschiedene Modelle, wie wir das machen, weil das tatsächlich häufiger zu uns kommt, die Frage. Und die auch gerade diejenigen sind, die sagen, ich habe schon immer dort die und die Sachen gekauft, das will ich auch weiterhin. Ich möchte nicht auf etwas anderes zurückgreifen müssen. Das Schöne ist, entweder manche, die noch gut mobil unterwegs sind, gehen in die Läden selber, kaufen dort ein, lassen ihre Waren dort stehen und dann von uns nach Hause liefern. Andere machen das so, dass sie also tatsächlich auch mit Tablet bestellen und sowas. Das sind halt die affiner sind. Und dann gibt es auch tatsächlich ein paar Leute, die bei uns anrufen, telefonische Bestellungen machen. Und wir übertragen das dann ins ganz normal auf die Website und geben die Bestellung ab. Dafür nehmen wir dann eine kleine Servicepauschale, weil es natürlich auch immer Aufwände bindet bei uns. Allerdings haben wir auch schon häufiger angeboten und würden das auch machen, dass wir, und haben das auch schon gemacht, dass wir zu bestimmten Stellen gehen und einfach mal sagen, okay, jetzt Donnerstagnachmittags, 2 Stunden lang sind wir da oder jemand von uns und hilft den Leuten gemeinsam zu bestellen. Also dann kommen wir, dann gibt es ja manchmal so Treffs oder sowas, dann kommen wir dahin mit unserem Laptop und sagen, okay, was wollen Sie denn aus welchem Händler und bestellen dann zusammen und dann kriegen die das geliefert an einem bestimmten Tag. Also solche Bemühungen hatten wir schon. Es ist tatsächlich bei keinem von diesen Nachmittagen jetzt sozusagen ist was Regelmäßiges draus geworden. Aber wenn da jemand so Interesse hätte und denkt, ah ja, mit denen könnte das gut klappen oder so, machen wir das irrsinnig gerne. Also einfach mal anrufen, dann kommen wir gerne vorbei.
Super.
Dann nochmal zum Anfang der Frage, wie rechnet sich das? Also es ist tatsächlich sehr knapp kalkuliert. Wie gesagt, wir nehmen eine Liefergebühr und dann bekommen wir eine Marge von auf den Händlerwaren. Also wir schlagen nichts auf die Waren auf, sondern es sind dieselben Preise wie im Laden. Und der Händler gibt uns dann 10% von seinen Umsätzen ab, sozusagen.
Mhm. Okay. Ihr habt auf der Webseite auch ganz viele Sponsoren stehen oder Partner zumindest, die da mit im Boot sind. Das sind ja doch schon einige. Kannst du vielleicht sagen, wie viele Ressourcen bindet das Projekt personell?
Ja, jetzt bei uns konkret, also wir haben immer eine Person, die macht komplett das Tagesgeschäft, also sozusagen eine volle Stelle. Und Tagesgeschäft bedeutet so Kunden, also Anfragen beantworten und die Sachen umpacken und Produkte einpflegen und alle solche Sachen. Es ist und dann haben wir noch eine zweite Person, die kümmert sich um Marketing halbtags, wobei wir das ja so machen, wir bauen gerade die komplette Software neu um, also wir haben da Fördergelder bekommen, das ist ganz erfreulich und die Software, mit der wir jetzt gerade arbeiten, ist so eine prototypische Software, die haben wir in relativ kurzer Zeit auch nur so zusammengebastelt, dass wir gesagt haben, okay, damit kann man einen Betrieb machen. Aber wir haben nichts optimiert. Das heißt, wir haben irrsinnig viele manuelle Prozesse und so. Wenn du dich da einen halben Tag neben uns setzen würdest, würdest du sagen, oh mein Gott, dass das funktioniert, ist erstaunlich. Aber das wird sich ja jetzt ändern mit der neuen Software, was echt sehr gut ist. Nämlich, das Ziel von der neuen Software ist natürlich nicht nur hier in Wiesbaden zu funktionieren, sondern auch in anderen Städten. Und deshalb machen wir neben der Software, die in anderen Städten funktioniert, auch so ein Marketinghandbuch, wo wir sagen, okay, wir haben die und die Maßnahmen, wie jetzt Flyer oder Anzeigen und her. Das wird dann da alles dokumentiert und dann eben mit in die neuen Städte reingegeben. Mhm. Oder wie akquiriert man am besten Kunden oder Händler und diese ganze Arbeit da drumherum. Das machen wir halt auch noch, weshalb das alles etwas mehr Aufwand wäre, als wäre man der Betreiber in einer neuen Stadt. Es ist nämlich auch so, dass wir gar nicht selber ein Kiezkaufhaus gerne aufmachen wollen in anderen Städten, sondern wir sehen das eher so als, naja, im übertragenen Sinne sollte das ein Service, ein Bürgerservice sein. Also es sollte es einfach geben in jeder Stadt. Und das heißt, da müsste sich halt in jeder Stadt auch jemand finden, der das dann betreibt. Und mit den Städten, mit denen wir jetzt in Gesprächen sind, sind das meistens die Stadtmarketing beziehungsweise Wirtschaftsförderung und so in dem Umkreis, die sich darum bemühen und dann Stellen schaffen, die das dann auch betreiben können und so.
Wenn jetzt jemand zuhört in einer bestimmten Stadt und sagt, theoretisch hätten wir die Ressourcen, wir finden das auch ein super Ansatz, wir interessieren uns dafür. Mhm. Wohin können die sich wenden? Wo kriegen die Informationen? Gibt es da schon was?
Ja, also es gibt nichts Offizielles, dass ich jetzt eine URL einfach sagen kann, aber am besten mir eine E-Mail schreiben und dann gehen wir weiter in Gespräche. Also es gibt auch so einen ganz groben Fahrplan, wie man da vorgeht. Man lernt sich dann erst kennen und dann guckt man sich mal an, wie läuft denn das hier in Wiesbaden, um überhaupt ein Gefühl dafür zu bekommen, ob das wirklich etwas für einen ist oder ob das nur die Idee davon etwas für einen ist. Weil tatsächlich teilweise, dann ist man halt damit beschäftigt, Butterpakete zu packen. Und dann, das muss man dann auch mögen. Also da darf man keine Angst vor solcher Arbeit haben. Ja, und dann gibt es natürlich, also im Sommer soll die Software fertig werden und dann kann man halt so langsam so einen Plan machen, wie kann man das in der Stadt etablieren. Man muss da natürlich dann auch Partner finden und so, damit es dann auch erfolgreich wird.
Frage off the record, ist es Open Source, die Software?
Genau, also die wird ja gerade entwickelt und wird Open Source sein. Allerdings werden wir vermutlich, das müsste jetzt aber ein Techniker erklären, einzelne Komponenten freistellen. Also nicht jetzt das gesamte Paket, weil das würde nichts bringen, sondern wir würden dann die einzelnen, also wir bauen selber auf einer Open Source Software auf und die einzelnen Komponenten, die wir dazu entwickeln, würden wir dann auch als einzelne Komponenten wieder so zur Verfügung stellen.
Super, dann lasse ich es drin. Das freut vielleicht den ein oder anderen Zuhörer. Okay, danke für die Antworten. Zum Schluss, wir sind jetzt auch schon ein bisschen am Sprechen gewesen. Was sind so drei Kernbotschaften oder auch zwei oder auch eine, die du meinen Zuhörerinnen und Zuhörern mit auf den Weg geben kannst, wenn es um Projektrealisation geht? Also das ist ja so ein bisschen die Sektion irgendwas mit Menschenpraxis, wo ich ganz konkrete Projekte vorstelle. Wenn es um die Realisation, gleich wie groß oder klein, mittel, das Projekt ist, gibt es da was, wo du sagst, das würde ich mitgeben?
Also ich glaube, das Wichtigste, und das weiß aber auch jeder, ist halt so, eine gute Idee zu haben, hat jeder, glaube ich, jeden Tag ziemlich viele gute Ideen und so. Und wenn einen eine nicht loslässt, und dann soll man wirklich anfangen, die einfach umzusetzen. Also soll ich irgendwie Skripte davon machen und überlegen, ja, und wie kann ich das wirklich implementieren? Was bräuchte ich denn dafür in der minimalsten Version? Also oft scheitern Projekte daran, dass man das dann direkt perfekt machen will und in viel zu groß denkt und so. Aber man kann halt ganz viele man nennt das in der Entwicklung auch immer MVP irgendwie. Man kann mit dem kleinstmöglichen Aufwand muss man versuchen, dieses Projekt dann zu realisieren, um auszuprobieren, ob es irgendwie Chancen hat, weiterentwickelt zu werden. Und wenn man dann merkt, dass jemand anspringt, dann kann man anfangen, irgendwie Features draufzusetzen oder das zu verbessern oder wie wir jetzt auch nochmal neu aufzubauen, weil wir merken, okay, jetzt läuft das auch.
Super. Das ist immer das Bild, was ich verwende, ist diese Testballons. Also Testballons hochsteigen lassen, manche kommen wieder zurück, andere steigen dann weiter hoch. Das ist genau das, was du beschreibst. Super. Wer mehr wissen will über das Kiezkaufhaus, ich verlinke die Webseite, die Facebook-Seite und alle relevanten Informationen. Vielen Dank, Nana, dass du mit mir im Gespräch warst.
Ja, vielen Dank fürs Zuhören und für überhaupt das Gespräch und so. Danke.